Herzlich willkommen zum Biepel Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Ja, herzlich willkommen an die Hörenden da draußen an den Endgeräten. Ihr seid beim Biepel Talk gelandet. In unserer Road to Essen Serie sprechen wir heute über Frosted Games. Ich bin der Olli von der Board Game Theory und zu Gast habe ich jemanden, der sich mit Podcasts auch ganz gut auskennt, die Rosa von Frosted. Hallo Rosa.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, stell dich doch mal vielleicht ganz kurz ein bisschen vor für die, die dich da draußen tatsächlich noch nicht kennen sollten.
Von denen soll es ja immer noch ein paar geben. Ja, ich bin Rosa, ich mache bei Frosted Games so alles, was irgendwie mit der Welt da draußen zu tun hat. Also den ganzen Außenkontakt von uns, das Marketing, die Pressearbeit, das Eventmanagement, das Communitymanagement und sowas liegt alles auf meinem Schreibtisch. Ganz viele von euch kennen mich sicherlich von dem Schreibtischblick, das ist unser Frosted Games Firmen-Podcast, wo wir alle zwei Wochen so ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, was gerade bei uns so abgeht und was bei uns an neuen Projekten, an alten Projekten und so weiter läuft. Ja, ansonsten findet ihr mich auch aktiv auf unserem Discord-Server und so weiter, wo ihr gern mit mir in Kontakt treten könnt.
Ja, und ja, für alle, die den Podcast nicht kennen, ganz klare Empfehlungen von mir, ist immer sehr, sehr interessant und man ist immer auf dem aktuellen Stand, was so die Entwicklungen bei Frosted angeht.
Ja, wenn man den regelmäßig hört, würde ich sagen, kennt man sich besser aus als unser halbes Team. So.
Die hören den nicht.
Ich hoffe, die hören den.
Ja. Ja, wir sind ja jetzt, also wenn ihr das da draußen hört, dann sind wir ganz kurz vor der Messe oder die Messe ist sogar schon gestartet am ersten Tag. Wir sind jetzt aktuell noch zwei Wochen davor, nicht mehr ganz zwei Wochen. Wie laufen die Vorbereitungen? Schon schwer im Stress?
Ich habe so den Eindruck, wir sind über den größten Berg raus. Irgendwie zwei Wochen vor der Messe muss ja irgendwie fast alles durch sein. Yeah. Dann müssen die Grafiken stehen, dann müssen die Wände stehen, also eigentlich schon lang vorher, aber so die letzten Bestellungen werden gerade noch gemacht, so intern bereiten wir uns vor, was müssen wir aus dem Büro mitbringen, wer ist final für was zuständig. Am Samstag haben wir noch ein Coaching für unsere Supporter, wo wir denen ein klein wenig einen Einblick in unsere Spiele geben und so weiter. Das heißt, es ist immer noch viel zu tun, aber so der ganz große Stress scheint vorbei zu sein.
Sehr gut, also eine gute Vorbereitung.
Ja.
Ja, jetzt ist ja in den letzten Jahren euer Messeauftritt ja immer stetig gewachsen. Was erwartet uns denn da dieses Jahr? Wo werdet ihr vertreten sein und ja, wie wird der Stand aussehen? Auf was können wir uns da freuen?
Er wird groß aussehen vor allem. Wir haben den größten Stand, den wir je hatten, haben eine tolle neue Fläche dafür bekommen in Halle 3, die Nummer 3B200 sind wir da. Und ja, wer uns den Stand letztes Jahr gesehen hat, weiß schon so ein klein wenig, was wir machen. Wir haben wieder so einen schönen Mix aus Tischen, an denen man einfach testen kann, unsere Spiele. Wir machen aber auch wieder ganz viele Erklärtische, wo man sich einfach kurz hinstellen kann, sich in 5 Minuten einen Überblick über das Spiel, über die Regeln, über das Material geben lassen kann, um einfach nicht jedes Mal hinsitzen und neue Regeln lernen zu müssen, nur um einen Einblick in ein Spiel zu bekommen. Das hat letztes Jahr super funktioniert an unserem Stand. Die Leute waren echt begeistert davon. Wir hatten immer so ganze Trauben von Menschen, die um unsere kleinen Stehtische da drumherum standen. Und deshalb machen wir das dieses Jahr wieder. Und ja, du hast schon erwähnt, wir machen auch den Stand für Chip Theory Games mit. Letztes Jahr war es ja noch so ein Kombi-Stand. Da gehörte er irgendwie zum Teil Chip Theory Games, zum Teil uns. Und dieses Jahr ist einfach unser Stand, aber wir verkaufen auch die englischen Produkte von Chip Theory Games da und stellen die auch vor in einem Eck, das wir speziell dafür reserviert haben.
Ja, cool. Ja, und das mit den kurzen Einblick an den Städtischen finde ich ist ein super Konzept. Das passt einfach perfekt zu Essen, finde ich. Und ja, schön, dass ihr damit fortfahrt.
Wir haben ja auch einfach große Spiele. Wenn man irgendwie eine unserer Neuheiten, zum Beispiel das Unbewusste, klar kann man sich hinsetzen und sich eine Stunde die Regeln erklären lassen und 2,5 Stunden das Spiel spielen. Ja. Aber ganz ehrlich hat man da jetzt ja auch nicht unbedingt Lust davon. Genau. Man möchte einen schnellen Einblick bekommen, man möchte wissen, was sind die Grundmechaniken, wie sieht das Ganze tatsächlich aus, wenn man das mal in einem Beispielspielzug verfolgt. Und dann kann man sich ja schon ganz gut vorstellen, wie das ist. Und dann ist es für uns besser, weil wir irgendwie das Spiel mehr Leuten in kürzerer Zeit erklären können und ist auch für die Leute im Endeffekt besser, weil sie sich eben aussuchen können, ob sie das lange Programm wollen und sich das Spiel wirklich im Detail anschauen wollen oder ob sie halt nur die Kurzvorstellung möchten.
Ja. Gut, dann kommen wir doch mal zum richtig interessanten Teil und zwar euren Neuheiten. Und das sind ja dieses Jahr jede Menge und gefühlt dominiert ihr auch irgendwie so viele Vorfreudelisten. Also da hört man sehr, sehr oft Frosted-Titel. Ja, lass uns die doch mal durchgehen. Vielleicht können wir sogar anfangen mit den Titeln, wo du vielleicht denkst, dass die noch so ein bisschen unterrepräsentiert sind und uns dann immer weiter hoch zu den Highlights hoch.
Klingt nach einem Plan. Genau, wir haben im Endeffekt 8 Neuerscheinungen dieses Jahr auf der Messe, was irgendwie gigantisch ist. Von denen sind noch nicht alle final da tatsächlich. Also 5 von den Neuheiten haben wir wirklich auch schon zum Verkauf da. Eine von den Neuheiten nur in sehr, sehr begrenzter Menge zum Verkauf. Und 2 von den Neuheiten kommen tatsächlich erst nach der Messe dann und gehen dann raus. Man kann sie sich aber schon anschauen auf der Messe und dann eben vorbestellen, wenn man möchte, sodass man sie direkt danach zugeschickt bekommt. Mhm. Ja, fangen wir doch mal mit einem Spiel an, was wir da schon da haben und was tatsächlich so ein bisschen untergeht noch so neben den ganzen anderen großen Sachen, obwohl es auch ein großes Spiel ist, ein ziemlich cooles Spiel ist. Ich habe es gestern Abend erst gespielt, weil es gerade schon tatsächlich an VorbestellerInnen rausgeht. Und ich mir auch schon meine Kopie gesnackt habe. Es handelt sich dabei um Townsfolk Tassel, ein Boss-Battler, so ein klein wenig Kingdom Death Monster Light für die Leute, die es kennen. Es hat ein absolut cooles, lustiges Thema, so diesen 30er-Jahre-Comic-Style und auch diesen 30er-Jahre-Comic-Humor, also nur halt in modern quasi, also die problematischen Aspekte davon haben wir zum Glück nicht übernommen. Genau, und wer diesen Stil mag, diese Comic-Art mag, so ein Vergleichspunkt ist das Computerspiel Cuphead, was auch in eine wenig ähnliche Richtung geht vom Style und vom Humor, wird sich da super wohlfühlen sofort, weil also so die ganzen Texte halt auch super lustig geschrieben sind. Da hat unser Redakteur irgendwie super Arbeit geleistet. Ich habe die Anleitung gelesen jetzt nochmal und war so, also es gibt halt in der Anleitung so eine Off-Stimme quasi, die kommentiert, was erklärt wird. Und das ist mega lustig. Also wer sich die mal anschauen will, die gibt es auf unserer Seite zum Download. Macht mega Spaß, die zu lesen. Und das Spiel selbst ist, wie schon gesagt, ein Boss-Battler. 1 bis 5 Leute kämpfen kooperativ gegen Bosse. Und zwar ist es so angelegt, dass man so eine Mini-Kampagne an einem Abend quasi spielen kann, in der man gegen 3 in der verkürzten Variante oder 4 in der normalen Variante Bosse der Reihe nachkämpft. Und Boss-Battler sind ja oft super kompliziert mit sehr, sehr vielen Regeln und so. Townsfolk Tassel versucht da ein wenig geradliniger zu sein. Man hat schon viele Optionen und so mit Ausrüstung, die man sich holt und Spezialfähigkeiten. Und die Bosse sind natürlich auch alle sehr individuell und funktionieren sehr unterschiedlich und haben ihre eigenen Mechaniken. Aber grundlegend kommt man super schnell rein, die Regeln sind schnell erklärt, man kann quasi direkt anfangen mit Spielen und dann ist der Fokus halt sehr auf Action und auf lustigen Situationen. Was es irgendwie sehr, sehr viel macht, das Spiel ist mit Terrain arbeiten. Also dann ist auf der Spielfläche irgendwie ein Teich und ein Bienenstock und eine Bombe, die irgendwo rumliegt und alles kann man halt auf lustige Arten benutzen oder versuchen zu benutzen. Und mal klappt's, mal geht's ein klein wenig schief. Die meisten Gruppen sind so nach 20 Minuten quasi nur noch am Lachen, weil einfach so viel Quatsch passiert die ganze Zeit. Und wer irgendwie auf diesen etwas humorvolleren Ansatz da steht, dem kann ich das einfach nur empfehlen.
Ja, das habe ich tatsächlich auf meiner Liste ganz weit oben, gerade weil ja die Optik und das ganze Thema mich total hookt. Und dann finde ich es halt auch cool, dass man in dem Bereich mal was hat, was relativ zugänglich ist und vor allem dann auch so mit diesem One-Shot-Ansatz, dass ich es an einem Abend und nicht direkt hier wieder 40-wöchige Kampagne vor mir habe. Ja, interessiert mich sehr. Das ist, glaube ich, ein richtig gutes Ding. Ja.
Auf jeden Fall. Dann machen wir mal mit Solstice weiter. Wir kommen von einer riesengroßen Schachtel jetzt zu einer winzig kleinen. Solstice ist ein 2-Personen-Spiel und man spielt dabei gegeneinander und versucht einen Berg zu erklimmen und da Naturgeister zu treffen und Leuchtfeuer zu errichten. Das Spiel wurde unter anderem von Bruno Catala designt und der Kern davon ist ein Drafting-Mechanismus. Also jede Runde spielt man quasi einen Teil von der Hand aus und darf dann, wenn die Zahl oder die Farbe von dem Teil passt, entsprechend das aus der Mitte nehmen und einsetzen und hat dann ja, viele Möglichkeiten, da irgendwie ganz coole Sachen damit zu machen, auch wenn's mal, wenn man mal kein passendes Teil dafür hat. Und der Kniff an dem Spiel ist so ein klein wenig, dass ein verstecktes Area-Control-Spiel ist. Weil jede Person baut für sich diesen Berg auf und jedes Teil von diesem Berg gibt es aber nur einmal. Sprich, wenn ich einen Teil von dem Berg habe, kannst du es nicht mehr haben. Und dadurch ergibt sich eine ganz spannende Dynamik, weil man versucht, theoretisch möglichst große Gebiete in dem Berg angrenzend zu legen zueinander. Wenn ich aber das entscheidende Teil habe, das du bräuchtest, um zwei Gebiete zu verhindern, dann kannst zu verbinden, dann kannst du das eben nicht mehr machen. Und so hat man da echt doch dafür, dass ein sehr, sehr schönes und niedliches Design ist, so von der Optik, doch sehr viele fiese Möglichkeiten, okay, dem Gegner irgendwie das Leben schwer cool zu machen. Es ist super schön illustriert von Gorobai. Wir machen da auch eine Signierstunde mit Bruno Catala und Gorobai. Cool. Wer das, sich das Spiel holt, wir haben es nur in sehr, sehr begrenzter Anzahl in Essen tatsächlich, weil wir es einfliegen mussten, kann sich das holen und dann signieren lassen. Ich glaube, das wird eine gute Sache. Die findet, lass mich nicht lügen, ich glaube, Samstag 15.30 Uhr hatten wir das eingeplant.
Mhm. Wird aber wahrscheinlich auch in der App dann unter den Terminen zu finden sein. Ja, cool, cool. Hört sich gut an. Ja.
Jetzt kommen wir so langsam zu denen, die schon richtig pikant sind. Ah, eins kann ich noch dazwischen schieben, was wir da haben werden und zeigen werden, aber leider noch nicht verkaufen werden. Es kommt dann nach der Messe. Und es ist mal wieder in unserer guten Frosted-Tradition ein Solo-Spiel, nämlich Fate Flip Verschollen. Ich glaube, davon ist, von denen ist noch nicht so super viel bekannt. Fate Flip soll so eine Serie werden. Erscheint jetzt auch im Englischen erstmalig in Essen. Und es ist quasi so ein Choose-Your-Own-Adventure-Kartendeck. Man hat einen Stapel Karten, wie gerade schon gesagt, und jede Karte erzählt ein wenig eine Geschichte und dann sagt dann, was man danach für Optionen hat. Und je nachdem, welche man auswählt, macht man unterschiedliche Dinge mit dieser Karte. Es kann sein, dass man sie umdreht und dann hinter den Stapel packt. Es kann sein, dass man sie flippt und dann hinter den Stapel packt oder man wirft sie komplett weg. Und je nachdem werden so halt haben die Entscheidungen dann Konsequenzen später im Spiel. Das heißt, wenn ich halt irgendwie einen Pilz ess, den ich finde auf der Insel, wo ich gestrandet bin, sagt mir die Karte, okay, du hast einen Pilz gegessen, jetzt dreh die Karte mal um und pack sie hinter das Deck. Und wenn die Karte wiederkommt, dann kann es halt sein, dass irgendwie negative Konsequenzen oder so hat oder positive Konsequenzen, dass ich diesen Pilz gegessen habe. Und das ist ein super spannend gemachtes Spiel. Man hat auch so ein wenig Ressourcen, die man managen muss. Das ist auch sehr, sehr clever gemacht mit einer Karte, wo man mit so einem Marker einfach markiert, wie viele von den verschiedenen Ressourcen man gerade hat, die man dann einsetzen kann für verschiedene Dinge. Und es ist wirklich krass, wie viele verschiedene Geschichten dieses eine Kartendeck erzählen kann. Ich glaube, es gibt 6, 7 komplett unterschiedliche Enden, die man erreichen kann. Und dann natürlich auch zu jedem Ende hin nochmal unterschiedliche Wege, wie man da hinkommen kann. Und auch einfach krasse Überraschungen drin, wo es so völlig storymäßig explodiert, das Ganze, will ich fast sagen. Freue ich mich riesig drauf, das zu zeigen. Wir lassen es natürlich nicht ganz durchspielen, sondern geben nur so einen Mini-Einblick in die ersten paar Karten, die man sich mal, wo man sich mal durchspielen kann. Aber selbst da passieren schon interessante Dinge.
Ja, das hört sich sehr cool an. Das hatte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht auf dem Zettel. Mhm. Und das kann man jetzt auch so dann on the go spielen. Also wenn du sagst, hier pack hinters Deck, also das braucht jetzt auch nicht groß viel Platz oder sowas, sondern kann ich jetzt auch im Zug zum Beispiel oder sowas.
Genau, also man arbeitet im Endeffekt, glaube ich, mit 3 Kartenstapeln. Einer, das ist der aktive, mit dem man gerade arbeitet. Ein Kartenstapel, wo dann manchmal gesagt wird, okay, jetzt nimm die Karte aus dem Stapel und pack sie in dein Deck mit rein. Und dann gibt's noch ein paar Items, die man halt bekommen kann. Und dann muss man, und die hat man dann auch nochmal extra. Cool. Das ist im Endeffekt alles.
Hört sich sehr gut an. Das schaue ich mir auf jeden Fall näher an.
Alright, jetzt weiß ich gar nicht, mit was ich weitermachen soll, weil die nächsten Spiele alle irgendwie super, super gefragt sind. Ach, machen wir mit was Großem weiter. Das Unbewusste. Unconscious Mind im Englischen, das Unbewusste im Deutschen. Von den gleichen Leuten, also dem gleichen Studio, das Endless Winter auch schon gemacht hat. Und es ist auch wieder ein richtiger Eurogame-Kracher. Also thematisch spielt man Psychoanalytiker aus dem Kreis von Sigmund Freud in Wien um die Jahrhundertwende rum und versucht da, die eigene Klinik so aufzubauen. Er hat einige verschiedene Elemente, die super verzahnt sind. Und der Kundenmechanismus ist, man setzt Gedanken, das sind sozusagen die Arbeiter, ein, um Aktionen auszuführen. Die Aktionen sind auch cool, aber was eigentlich Wichtiges daraus passiert ist, wo man diesen Aktionsmarker einsetzt, bestimmt, wie weit der eigene Marker in einem Rondell vorwärts geht, das man individuell auf dem eigenen Playerboard hat. Und dieses Rondell löst dann eine Zeile im eigenen Tableau aus, wo dann verschiedene Aktionen gemacht werden, mit denen man Ressourcen manipulieren kann, mit denen man neue Dinge bekommt, mit denen man Publikationen machen kann und so weiter. Und da passiert irgendwie der Kern des Spiels, also im eigenen Tableau, was man so über das Spiel hinweg ausbaut. Das Ziel ist es dann natürlich irgendwie, den KlientInnen, die so zu einem kommen, zu helfen und sie von ihren Traumata zu befreien, wofür man eben diese Ressourcen, die man sammelt, das sind Erkenntnisse, benutzen kann. Spielt alles wunderbar zusammen. Man merkt genau, man braucht alles für alles im Endeffekt. Ja, und macht dadurch riesen Spaß und erlaubt auch viele unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Ich glaube, in meiner letzten Partie habe ich tatsächlich nur zwei KlientInnen therapiert und sonst halt ganz viele andere Sachen gemacht und wie Publikationen verfasst und so weiter. Und trotzdem hat es super funktioniert, auch wenn ich irgendwie ein wenig gegen den eigentlichen Gedanken des Spiels gegangen bin.
Ja, das haben ja, glaube ich, ganz, ganz viele Leute auf dem Zettel. Neben den coolen Mechaniken ist da ja auch, was die Artworks angeht, ziemlich cool. Denn da haben ja zwei Größen der Szene quasi mitgewirkt. Und es gibt dann quasi so zwei Welten. Also das eine Vincent Dutré und Andrew Bosley, richtig?
Genau, genau. Und Bosley hat die Traumwelt gemacht und Dutré hat die Sachen in der echten Welt gezeichnet. Und das sieht man auch schnell auf dem Cover, wo beide zusammen dran gearbeitet haben und wo man halt im Vordergrund die echte Welt hat und im Hintergrund dann die Traumwelt. Und der Kontrast funktioniert einfach wunderbar.
Ja, sind ja beides zwei super Künstler und diese Kombi, das finde ich super interessant und sieht echt mega gut aus. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten.
Zum nächsten. Wieder was Kleineres. Red Check. Könnte, glaube ich, einer der Überraschungshits der Messe werden, nicht nur bei uns, sondern auch bei dem englischen Verlag, der jetzt bringt. Es ist ein Kartenspiel, so Filler-Game, würde ich sagen. Und so der einfachste Pitch, den man dafür machen kann, ist, dass es eine Mischung aus Love Letter und Blackjack ist. Man spielt nämlich Ratten, die im Casino gegeneinander dieses Red Jack spielen. Und Red Jack ist ähnlich wie Blackjack, außer dass man bis 25 spielt und nicht bis 21. Wer über 25 kommt, fliegt raus. Wer genau 25 schafft, gewinnt. Und wenn man durch das Kartendeck durchkommt, gewinnt einfach die Person, die unter 25 die höchste Punktzahl hat. Und der Trick daran ist jetzt, man zieht jede Runde eine Karte, sodass man zwei Karten auf der Hand hat und entscheidet sich dann für eine davon, die man benutzt. Man hat ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die benutzen kann, aber im Endeffekt spielt man meistens irgendwie eine Karte aus, die dann den Zahlenwert gibt und außerdem einen Spezialeffekt, den man ausführen muss. Wenn man den Spezialeffekt nicht ausführen kann, dann kann man die Karte auch nicht ausspielen. Mhm. Und diese Spezialeffekte von den Karten manipulieren halt ganz, ganz viel, was mit den anderen Leuten auch passiert. Sprich, es kann sein, ich klaue jemand anderem eine Karte oder ich drehe bei jemand anderem eine Karte, die verdeckt liegt, um da die neue Zahl hinzupacken. Oder es gibt so Pokerchips, die nochmal Spezialeffekte drauf haben. Und es kann sein, dass meine Karte sagt, ja, nimm einen von den Pokerchips aus der Mitte und pack ihn auf irgendeine offen daliegende Karte drauf oder sowas. Und was man damit versucht, ist hauptsächlich bei sich selbst auf 25 zu kommen, klar. Aber auch, man versucht auch, die anderen zum Basten zu bringen, indem man sie halt über 25 bringt. Denn auch dafür bekommt man Punkte. Wenn ich also sehe, du hast schon 17 da liegen und ich lege den mal zwei Marker auf deine 10, dann bist du halt bei 27 und bist rausgeflogen und ich bekomme schön einen Punkt. Und diese ganzen Spezialeffekte lösen halt ganz viel Chaos aus. Und man versucht immer so ein klein wenig zu balancen zwischen, man will näher auf 25 zukommen, aber auch nicht zu aggressiv sein dabei, weil es könnte immer sein, dass die andere Person einen plötzlich voll drüber haut. Und ja, ganz spannendes Ding, auch mit viel Abwechslung. Es gibt in dem Kunstspiel, was jetzt kommt, vier verschiedene Kartendecks. von denen man immer zwei zusammenmischt, um dadurch das Deck für die individuelle Runde jetzt zu gestalten. Und diese Pokerchips, die drin sind, 7 Stück, werden zu Beginn der Partie einmal in die Luft geworfen und die Seite, auf der sie landen, ist die aktive Seite. Und sie haben halt immer zwei unterschiedliche Seiten, so
Dass
da viel Abwechslung entsteht. In der ersten Auflage von dem Spiel, die wir jetzt gerade haben, ist ein exklusiver Promo-Chip drin. Und wir haben auf der Messe nochmal eine Promo extra da, in ziemlich begrenzter Stückzahl, die halt die ersten 300 Leute, glaube ich, die das Spiel bei uns kaufen, dazu bekommen.
Das hört sich richtig cool an, aber auch das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja klar, also ich liebe halt schon so Spiele, die diesen Love-Letter-Style haben. Das hier hört sich jetzt noch eine Spur gemeiner irgendwie an. Und dann, was du gesagt hast mit der Varianz, die du da reinbringen kannst. Gut, also das könnte wirklich ein Hit werden, glaube ich, ja. Cool, dann der nächste Hit.
Kommen wir zu den Top 3 so langsam. Ich mache mal mit Galileo Galilei weiter. Das ist nämlich auch eines der Spiele, die wir sehr, sehr vorfreudig zeigen werden auf der Messe. Also wenn ihr jetzt rüberkommt in unseren Stand, könnt ihr es euch da sowohl präsentieren lassen, als auch eine Proberunde spielen. Aber man kann es nicht direkt am Stand kaufen. Man kann es online bei uns vorbestellen. Vorbesteller bekommen eine exklusive Promo dazu. Und die Auslieferung beginnt quasi direkt nach der Messe. Galileo Galilei ist ein klassisches Euro-Spiel, würde ich sagen. Man hat einen interessanten Aktionsauswahlmechanismus, wo man auf dem eigenen Board den Teleskopmarker nach oben bewegt immer. Und erst wenn er ganz oben angekommen ist, darf man ihn runter bewegen. Und da, wo das Teleskop hinzeigt, hat man zwei Aktionen, die ausgeführt werden. Eine Aktion ist fix an der Position und die andere Aktion steht auf so einem Plättchen. Und nachdem man das gemacht hat, verschiebt man das Plättchen, sodass sich die Kombination jede Runde so ein klein wenig ändert und man echt sehr gut vorausplanen muss, wie das Ganze funktioniert. Das Spiel ist von dem gleichen Designer, der auch Seti dieses Jahr bringt. Also der bringt irgendwie zwei Riesenhits.
Okay.
Und ist ja ein Neuling quasi. Das sind seine ersten zwei Veröffentlichungen.
So kann man mal loslegen.
Gleich so ein Blitzstart. Und ja, ich glaube, es wird ziemlich gut ankommen. Es ist thematisch, spielt man historische Persönlichkeiten, die sich mit den Sternen beschäftigen. Galileo Galilei, Kopernikus und so weiter. Und versucht eben, die meisten und die coolsten Beobachtungen zu machen und gleichzeitig an der Universität zu lehren und Bücher zu verfassen und so weiter. Der Trick ist so ein klein wenig, die Inquisition ist einem auf den Spuren. Und wenn man zu aggressiv welche Veröffentlichungen macht und sowas, dann kommt die Inquisition zu einem und befragt einen. Und diese Befragung kann als unangenehm laufen und dann bekommt man Minuspunkte und der eigene Ruf sinkt wieder. Und da muss man immer so ein klein wenig balancen, wie man gleichzeitig Beobachtungen macht, aber gleichzeitig auch die Inquisition immer so ein wenig beruhigt, dass alles gut geht.
Hört sich auch sehr cool an. Und das hattet ihr auch in Berlin, konntet ihr auch schon anspielen. Da war ja auch schon ein ganz großer Run drauf. Ich glaube, da freuen sich auch sehr, sehr viele drauf. Ja,
ich glaube, allein weil das Cover einfach so wunderschön aussieht.
Das stimmt.
Alright, dann haben wir noch zwei. Und dann noch zwei andere Sachen, über die ich auch noch kurz reden wollen würde, weil es es ist Wahnsinn dieses Jahr. Das erste ist für mich so ein klein wenig Herzensspiel, ist nämlich Endeavor die Tiefsee. Ich war ein halbes Jahr lang ungefähr völlig obsessed von der digitalen Version auf Tabletop Simulator, die es da gab. Habe ich irgendwie jede Mittagspause damit verbracht, eine Solo-Partie schnell zu spielen, weil es mir so riesen Spaß gemacht hat, einfach dieses Ding. Es ist eine Neuimplementation von dem Grundmechanismus aus Endeavor die Segelschiff-Ära beziehungsweise Magister Navis vorher. Und dieser Grundmechanismus ist einfach so gut und so spannend. Der läuft so rund und ja, hat genau für mich die perfekte Balance zwischen, man hat das Gefühl, immer super viel zu bekommen, aber gleichzeitig immer zu wenig zu haben, um wirklich alles zu machen, was man machen will. Und das fühlt sich einfach mega cool an. Man hat 4 Leisten im Endeffekt und die Leisten beeinflussen ganz, ganz viel, welche Optionen man im Spiel hat. Und man will eigentlich jede von den Leisten möglichst weit vorwärts bringen, aber muss sich halt ein wenig konzentrieren auf einzelne Sachen davon. Und thematisch erkundet man den Ozean, macht da Wasserschutzprojekte, erkundet die Ozeankarte nach und nach, geht auf Tauchgänge, macht auch Veröffentlichungen dazu. Und eine der krassen Besonderheiten von dem Spiel ist, man kann es sowohl solo, wie ich gerade schon angedeutet habe, als auch kompetitiv mit 2 bis 5 Personen, 5, wenn man das Deluxe Upgrade Kit dazu kauft, ansonsten ist es nur 4, oder eben kooperativ spielen. Und es funktionieren tatsächlich alle Modi super. Ich habe alle auch wirklich schon sehr, sehr intensiv gespielt und kompetitiv hat man halt diese krasse Konkurrenz um einige von den Sachen und ja, alle versuchen sich irgendwie auf andere Leisten zu konzentrieren und da vorwärts zu gehen. Mega spannend. Und kooperativ kann man einige von den positiven Interaktionen, die das Spiel bietet, super ausnutzen, um tolle Sachen zu machen. Also es gibt zum Beispiel Verbindungen zwischen manchen Aktionsfeldern auf dem Spielbrett. Das ist im kompetitiven Modus auch schon spannend, weil man dadurch halt trotzdem zur Kooperation gezwungen wird, so ein klein wenig, weil halt beide davon profitieren, wenn man so eine Verbindung herstellt. Aber im kooperativen Modus kann man die natürlich einfach mega gut ausnutzen und sich gegenseitig unterstützen damit, um die Ziele zu erreichen. Und apropos Ziele, davon gibt es jede Menge in dem Spiel, denn es gibt mehrere verschiedene Szenarios, die man spielt. Und jedes Szenario gibt so ein klein wenig vor, was man denn jetzt eigentlich besonders machen will und wofür man Siegpunkte bekommt. Und auch wie der Stadtaufbau ist und noch so ein paar andere Sachen, die dadurch beeinflusst werden. Und die Ziele können dann eben sein, ja, möglichst viele Publikationen machen, möglichst weit abtauchen mit den eigenen U-Booten unter Wasser und so weiter. Absolutes Highlight für mich ist ein mega cooles Spiel. Ich würde es so, ja, eigentlich perfekter Kennerbereich anordnen, so von der Komplexität. Man kommt gut rein in die Regeln, aber es bietet nach oben hin auch viel Raum, um neue Strategien auszuprobieren und so weiter.
Ja, cool. Das hört sich auch auf jeden Fall super an. Und wenn, ich meine, du scheinst ja tatsächlich eine Expertin in dem Spiel zu sein. Und wenn du sagst, das funktioniert gut mit den beiden Modi, also Koop und Kompetitiv, das hat man ja nicht so wirklich oft, ja, dass das gut funktioniert. Hört sich super an.
Ja, und dann haben wir zum fast Abschluss noch Andromeda's Edge. Ich weiß gar nicht, ob man viel dazu sagen muss. Es ist seit Wochen, will ich fast sagen, auf Platz 1 von der Boardgame Geek Hotness. Und taucht ja auch in fast allen Listen irgendwie auf den vorderen Plätzen auf. Es ist ein grandioses, großes, ja, von Mechaniken her sehr spannendes Spiel, weil es sich so schlecht einordnen lässt. Wer Dwellings of Elderwell gespielt hat, das ist davon quasi die Reimplementation, wo einige Regeln nochmal verschärft wurden und nochmal ja ein paar Kritikpunkte eben aufgegriffen wurden und besser gemacht wurden, vor allem was das Kampfsystem angeht. Und das Thema wurde eben von dem Fantasy-Thema zu einem Weltall-Thema umgewandelt. Man befindet sich am Rand von Andromeda, wo früher irgendwie eine Zivilisation war und man jetzt versucht, die Trümmer davon zu finden und sich auf dem Planeten auszubreiten. Und ja, es ist ein Mix aus einem Raumschiff, also Arbeitereinsatzspiel im Endeffekt, einem Engine Builder, aber auch einem Konfliktspiel, wo man sich um Gebiete streitet und Kämpfe austrägt. Und die Kämpfe werden eben mit Würfeln ausgetragen, die man zwar cool beeinflussen kann, aber die halt trotzdem einen gewissen Glücksfaktor mit reinnehmen. Das heißt, man hat hier auch so einen Mix aus Strategie, aber trotzdem auch irgendwie emotionalen Momenten durch diese Würfelkämpfe, wo man nie genau weiß, was jetzt eigentlich passieren wird. Vom Kernmechanismus, ich habe gerade gesagt, man setzt diese Raumschiffe ein, um Aktionen auszulösen auf dem Spielbrett. Aber so das eigentlich Coolere ist, wenn man diese Raumschiffe zurückholt, also das, was eigentlich immer das, was am wenigsten Spaß macht, so die Worker zurückholen, weil da nichts passiert. Da kann man die ganze Engine, die man sich aufgebaut hat, in der eigenen Station auslösen und da verschiedene Dinge damit machen. Also ein mega cooles, ja, rundes Ding einfach, weil man immer was bekommt. Und manchmal lohnt sich vielleicht sogar, die Raumschiffe zurückzuholen, bevor man alle überhaupt eingesetzt hat, weil die Boni, die man da bekommt, einfach nochmal cooler sind im Endeffekt.
Ja, genau. Also das ist auch für mich eins der Messe-Highlights. Ich bin großer Dwellings-Fan. Hm. Das habe ich auch. Und das hat aber eben auch seine Schwächen, gerade beim Kämpfen, weil das ist bei Dwellings ja alles noch extrem glückslastig. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt bei Andromeda's Edge aussieht. Und ja, ist bei mir auf dem Zettel ganz, ja, ganz weit oben.
Ja, ja, gerade wird ja die Gamefound-Kampagne ausgeliefert, also während wir hier aufnehmen. Ja. Das heißt, schon zum 1-2 Wochen vor der Messe werden die ersten begeisterten Berichte reinkommen oder kommen gerade schon rein. Ja. Und es ist wirklich, ja, schön zu lesen, wie viel Spaß die Leute haben, wie die Leute auch irgendwie sehen, was sich verbessert hat, was sich verändert hat seit Dwellings. Und wie sowohl Fans von Dwellings begeistert sind davon, was sich geändert hat, als auch Leute, die jetzt neu drauf stoßen, irgendwie gleich sofort voll, ja, darin aufgehen, finde ich eine coole Sache.
Der Mix ist halt einfach irgendwie cool, wenn man auf der einen, ja, Seite so klare Euro-Mechanismen hat, dann mit halt einem Ameritrash-Anteil und ja, total. Ich finde, das ist richtig cool. Ja. Ja.
Gibt es halt auch einfach wenig. So.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, man merkt da gerade, dass es irgendwie Leute gibt, die daran Freude haben und die, ja, die genau das interessiert. Ja, das waren unsere großen Neuheiten, die wir jetzt bringen dieses Jahr. Ich habe noch drei andere Spiele, über die ich kurz reden will. Das eine ist nicht mehr ganz eine Neuheit, ist Aeon's End, ein neues Zeitalter. Das ist zur BerlinCon bereits erschienen, also im Juli, aber ist jetzt das erste Mal in Essen dabei. Das ist die neue Grundbox von Aeon's End, die wir gebracht haben, zusammen mit drei Erweiterungen wieder. Und gerade Fans von Aeon's End, die alten Grundspiele schon kennen oder die Legacy schon gespielt haben, ja, für die ist das halt eine mega coole Box, weil es diesen Expeditionsmodus bringt. Also einen ganz neuen Modus, wie man Aeon's End spielen kann. Und zwar nicht nur das Aeon's End, was jetzt in der Box kommt, sondern der Expeditionsmodus lässt sich auf alles anwenden, was man schon hat von Aeon's End. Und der ist mega cool, weil er halt so eine Mini-Kampagne daraus macht. Man reiht vier Erzfeindkämpfe hintereinander und die werden jedes Mal schwerer, weil die Gegner ein klein wenig neue Karten in ihr Deck bekommen, aber man selbst bekommt auch Belohnungen, mit denen man sich selbst stärker machen kann. Das erste Mal, wenn man ein neues Zeitalter aufmacht und spielt, gibt es auch so eine kleine Kampagne drin, die eine Geschichte erzählt. Und nachdem man da durch ist, kann man es eben mixen mit allem anderen, was man von Aeon's End hat. Es ist kein Legacy, wenn man nirgends Kleber drauf macht und so, aber es ist halt eine kleine Kampagne.
Ja, das habe ich mir in Berlin ja geholt. Ich habe es nur mal kurz angespielt, weil ich gerade mit meinem Sohn noch in dem Legacy stecke. Da fehlen uns noch die letzten zwei Kapitel. Mhm. Aber den Ansatz finde ich super, weil es ja so ein Mix ist. Also ich finde halt diesen Kampagnenansatz echt toll. Und hier hat man das Ganze dann auch nochmal so, dass man es immer wieder verwenden kann. Und das ist richtig cool. Ja.
Ja, ja, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg mit Legacy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bisher damit.
Total,
Legacy ist
total.
Ja so der perfekte Einstieg in
absolut, ins End. Absolut.
Wenn man genau. So an die Mechaniken rangeführt wird und dann langsam halt
perfekt
den Charakter
dafür.
Aufbaut und ganz viele neue Fähigkeiten bekommt und so.
Ja.
Nur nicht die eigenen Fähigkeiten verbessern, das ist mir nämlich passiert, als ich sie gespielt habe. Irgendwie hatten wir zwischen Partie 3 und 4 eine ewig lange Pause und haben danach alle vergessen, dass wir eine neue Fähigkeit bekommen haben nach Partie 3 und haben die dann überhaupt nicht eingesetzt und sind knallhart untergegangen.
Ja, stimmt, da muss man natürlich drauf achten.
Ja, was dann noch sehr, sehr Cooles kommt, was ihr euch auch schon angucken könnt hier und euch dann auch holen könnt. Druckfrisch, will ich sagen, kommt quasi direkt von der Druckerei in Deutschland auf die Messe. Earthbound Rangers. Wir hatten es letztes Jahr bereits da, waren dann irgendwie kurz nach Weihnachten ausverkauft, weil da plötzlich der Run drauf einfach gigantisch wurde. Earthbound Rangers ist dieses lebende Kartenspiel. Von den Leuten, die auch Arkham Horror, das Kartenspiel gemacht haben und so weiter, haben sich ein paar eben selbstständig gemacht, um ihr Herzensprojekt Earthbound Rangers zu erstellen und zu machen. Und ja, es spielt in einer Solarpunk-Welt, also einer positiven Vorstellung von der Zukunft, in der die Menschheit irgendwie naturnah lebt, trotzdem aber mit Technologie arbeitet und irgendwie ja ein sehr soziales Gesellschaftssystem geschaffen hat. Aber natürlich kommen trotzdem irgendwie Probleme in diese Welt, die halt von außen reingetragen werden und so. Und die SpielerInnen können sich in dieser offenen Welt frei bewegen und schauen, wie sie sich um diese verschiedenen Sachen, diese verschiedenen Probleme, die da auftauchen, kümmern und wie sie den Leuten helfen können. Dabei kann man der Hauptkampagne folgen, man kann sich aber auch irgendwie auf andere Dinge konzentrieren. Man wird in einer Kampagne, die man da durchgeht, das sind so 20 Partien wahrscheinlich, längst nicht alles gesehen haben, es lohnt sich auf jeden Fall, das auch mehrfach zu machen. Das Kampagnenheft ist irgendwie, hat, ich weiß nicht genau, 12.000 Wörter oder sowas, also ein riesiges Ding. Und ja, auch wie man diese Charaktere baut, ist mega spannend, was für Möglichkeiten man da hat und wie man die Karten nutzen kann. In ein paar Monaten werden da ein paar Erweiterungen dafür rauskommen, deshalb werden da die Möglichkeiten nochmal ein wenig steigen, die man hat, aber auch mit dem Grundspiel, das enthält einfach super viel Material. Wie gesagt, diese 20-Partien-Kampagne und ganz, ganz viele Karten, mit denen man den Deckbau betreiben kann. Und eine Besonderheit davon, wenn man aus irgendeinem Grund nach 3-4 Kampagnen durchläufen keine Lust mehr hat, das Spiel nochmal zu spielen, es ist komplett kompostierbar. Man kann es quasi raustragen, eingraben und es verfällt. Man muss sich keine Sorgen darum machen.
Ja, auch da kann ich nur beipflichten. Absolut super Game. Haben wir auch sehr viel gespielt. Ist ein cooler, neuer Ansatz für diese, darf man jetzt offiziell ja gar nicht sagen, Living Card Games, aber halt eben das mit diesem Open-World-Ansatz. Ich finde es auch richtig gut. Richtig gutes Ding.
Ja, und schließlich werden wir noch ein klein wenig Chroniken von Thunagur zeigen an unserem Stand. Und zwar die Apokalypse-Erweiterung, die da jetzt kommt, vorstellen. Dafür läuft gerade die Vorbestellaktion bei uns im Webshop. Und das ist auch eine recht wichtige Vorbestellaktion, weil, wer es so ein klein wenig mitbekommen hat, Chroniken von Thunagur haben wir noch mit Pegasus zusammen gemacht. Danach haben wir die Partnerschaft mit ihnen beendet. Und jetzt kommen die Erweiterungen eben nur bei uns. Und das Spiel ist sehr groß, sehr teuer. Wir können davon einfach nicht super viel drucken. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich tatsächlich nur diese Vorbestellaktion dafür machen, die jetzt gerade läuft. Und dann ein klein wenig natürlich Puffer mehr bestellen, aber nicht sonderlich viel mehr. Das heißt, wenn ihr Chroniken von Thunagur habt, ich glaube, das gibt es gerade auch bei Pegasus irgendwie super günstig noch zu holen, das erste Grundspiel.
Sehr, sehr günstig. Also ich war Bäcker von der Originalkampagne. Das treibt einem ein bisschen die Tränen in die Augen, wenn man jetzt die Preise bei Pegasus sieht. Ja.
Genau, das wird mit den Erweiterungen dann eben nicht passieren, glaube ich. Weil, wie gesagt, die gibt es nur jetzt. Wer Freude an diesem Dungeon Crawler hat mit dem 3D-Terra und dieser.
Also ich kann es nur empfehlen, für den Preis, für den man es jetzt bei Pegasus kriegt, ist das, da macht man gar nichts verkehrt. Ja. Das ist
ein cooles Ding. Probiert es da aus und wenn es euch gefällt, könnt ihr euch das Paket mit den 3 Erweiterungsboxen, die jetzt noch kommen, holen.
Ja.
Ja, und damit sind wir durch alle Spiele, die es bei uns so zu sehen gibt.
Ja, jede Menge. Ich glaube, so ein großes Aufgebot hattet ihr noch nie.
Ich glaube auch nicht, ne.
Eine kurze Frage hätte ich noch. Wenn ihr Chip Theory mit dabei habt, wird es da Elder Scrolls schon zum Kaufen geben auf der Messe? Oder?
Zum Kaufen auf jeden Fall noch nicht. Wir werden es wahrscheinlich schon zeigen im kleinen Umfang. Die Entwicklung daran ist ja quasi abgeschlossen. Wir sind auch schon mitten im Übersetzungsvorgang und wir haben Kopien hier. Wir müssen mal noch ausloten, auch in Gesprächen mit Chip Theory Games, wie weit wir es jetzt zeigen wollen.
Ach so.
Okay. Weil es für Chip Theory Games natürlich auch ein wichtiges, ein großes Spiel ist und sie es vielleicht auch lieber selbst zum ersten Mal dann richtig groß präsentieren wollen.
Okay. Aber die englische Version, die soll die nicht bald ausgeliefert werden dann auch oder so? Ich dachte, das wäre jetzt eventuell zur Messe schon fertig.
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich glaube, Anfang 2025 oder sowas
ist da angepeilt. Ist noch ein
bisschen hin. Bin ich jetzt auch nicht ganz.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank für die große Liste toller Spiele. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, bei euch vorbeizuschauen. Und ja, wünsche euch eine ganz, ganz tolle Messe. Und ja, wir sehen uns da. Danke dir. Ja.
Vielen Dank dir. Viel Spaß auf der Messe.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war eine Sendung aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.beeple.de.